Und hier ist er, der Panikpreis-Podcast, und zwar unser 8.
Nein, inzwischen schon der 9.
Oh, der 9.
Live aus der alten Liebe.
Ja, ich brauche immer Arno zum Zählen, weil es ist der 9. insgesamt, weil wir ja doch so gerne mit unserem Publikum zusammen den Podcast machen. Und deshalb sind wir heute wieder hier in der alten Liebe, die wir sehr lieben. Und wir beginnen gleich mit einem fantastischen Gast. Ich fühle mich richtig geehrt, dass er zugesagt hat, zu uns zu kommen. Udo Lindenberg sagt über ihn, er hat die magischen Hände. Er ist ein begnadeter Pianist und auch ein unglaublich toller Komponist, hat richtig, richtig schöne Balladen geschrieben. Er ist mit Peter Maffay in der Band Jahrzehnte auf Tournee gewesen. Er ist mit Udo Lindenberg Jahrzehnte auf Tournee gewesen und wird das sicherlich auch weiter tun. Er hat mit großen Stars gearbeitet und sogar eine Band gehabt wie Eric Burdon. Er hat mit Michel Polnareff und Mireille Mathieu und allen möglichen Künstlern gearbeitet, weil jeder ihn wollte. Jean-Jacques Kravetz.
Monsieur Fromage.
Schönen guten Abend.
Bienvenue.
Ja. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch total hier. Ich bin verführt worden, hier zu kommen, weil ich ja Bea, sage ich einfach.
Ja, natürlich.
Seit 72. Das war die Zeit, wo sie Horizont mit Udo gemacht hat.
Da war sie doch noch gar nicht geboren, 72.
Ich weiß, dass sie früher Moderatorin war in Süddeutschland und so weiter. Und habe ich gedacht, warum soll ich nicht kommen? Das war die gerade in Alte Liebe, da wo diese Panikzität eben ein und alles. Das ist einfach schön.
Zumal es ja auch noch eine Gemeinsamkeit gibt, wenn ich das noch eingangs sagen darf. Ähnlich wie wir als Lindenberg-Stiftung setzt du dich mit deiner Musikstiftung Entree auch für Jugendliche ein, denen es nicht so gut geht und die Musikunterricht machen wollen. Darüber sprechen wir später ein bisschen.
Das ist
auch
genau,
das wollte ich noch sagen.
Freue ich mich.
Deshalb ist Jean-Jacques auch hier, um darüber zu sprechen.
Ja. Aber was auch noch lustig ist, ist, dass ich ja aus Bayern nach Norddeutschland gezogen bin vor einigen Jahren. Also das alleine ist jetzt nicht lustig, aber es war lustig, wen ich dann beim Bäcker traf eines Tages und mich gewundert habe, weil ich habe da glaube ich 3-4 Jahre gewohnt, ohne zu wissen, dass Jean-Jacques im selben Ort wohnt wie ich. Und das ist wirklich kein großer Ort. Und plötzlich steht er da mit seinem Hund und sagt, oh, ich wusste gar nicht, was machst du hier? Und ich habe dann natürlich auch gesagt, was machst du hier? Ja, ich wohne hier. Und so haben wir das dann wirklich nach ein paar Jahren festgestellt, dass wir im selben Ort wohnen, im schönen Jesteburg und zwei Landeier sind, genau genommen. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden, sondern wir wollen über dich sprechen, über deine fantastische Musik. Was mich mal interessieren würde, ist, ob du dich eigentlich noch daran erinnerst, was du gedacht hast, als du Udo Lindenberg das erste Mal begegnet bist.
Das geht ja zurück auf Anfang 68, weil ich bin ja von Paris nach Hamburg gekommen. Schuld, oder das war mein Schicksal, das war die Mama von Pascal, die ich später geheiratet habe, und die hat mich in Hamburg gebracht, und dann hat sie mir noch gesagt, auf die Reeperbahn, wo die Beatles gestartet sind, und ich als absoluter Fan, da habe ich gedacht, dass wenn die da angefangen sind, dann bleibe ich auch hier. Das war ja wohl klar. Und dann habe ich irgendwann, weil ich da so verliebt war, habe ich alles liegen lassen, obwohl ich schon mit 17 in Frankreich einen Plattenvertrag hatte, und alles war mir alles egal. Ich bin nach Hamburg gekommen und da bin ich auch geblieben. Und als mein Geld alle war, hat mein Schwiegervater, also das war noch nicht mein Schwiegervater, sagt er, wenn du meine Tochter heiraten willst, dann musst du erstmal Geld verdienen. Da hat er mich mitgenommen zu Axel Springer, da hat er gearbeitet. Und dann habe ich die Post verteilt, weil mein Deutsch war ja noch lange nicht so gut. Und dann habe ich die Post verteilt und irgendwann landete ich in die Hörzuschallplatten. Das war eine Abteilung, wo auch Schallplatten gemacht werden. Und ich bin so ein Assistent geworden, weil eine Sängerin, Franz Gall, wo ich auch Fan war, eine Platte in Deutschland rausgebracht hatte. Und dann haben wir eine Fotosession gemacht, sollte ich machen, mit zwei Leuten von City Preachers. Das war eine internationale Band. Und kurz danach haben wir Kontakt ausgetauscht, und ich habe gesagt, ich bin ja Musiker. Dann kriegte ich einen Brief von dieser Band City Preachers. Wir, die City Preachers aus Hamburg, wollen unsere Musik mit Pop, Blues, Rock und so weiter machen. Es handelt sich um einen voll professionellen Job. Wenn Interesse besteht, anrufen, da stand ein Telefonnummer unterschrieben von Udo Lindenberg. Und Udo Lindenberg war der Schlafsäger der Band. So fing alles an.
Ja, und dann seid ihr euch begegnet. Und was hast du denn gedacht, als du ihn gesehen hast? Also zum ersten Mal?
Gar nicht. Ich habe nur gedacht, der spielt unheimlich gut Schlasser. Der war zu der Zeit, der hat angesagt, dass der Schlasser. Er war noch nicht bekannt oder so. Aber dann sind wir auf Tour gegangen, ein paar Konzerte. Er hat aber Englisch gesungen zu der Zeit. Und da haben wir angefangen, ein paar Songs zusammen zu machen. Ne? Und danach hat sich alles so ergeben. Ne? Und der hat gesagt, ich bin ja nicht Sänger, aber ich kann ganz gut schreiben, Text schreiben. Ne? Und ich muss sagen, als Franzose, das war der erste Sänger, der in Deutsch gesungen hat, was mich auch sehr interessiert hat. Weil alles andere war so diese billige Schlager, sag ich mal einfach. Ne? Nicht, dass ich Schlager hasse, weil es gibt auch gute und schlechte Schlager sowieso. Ne?
Es gab zu der Zeit auch so Menschen, das weiß ich auch noch, die waren total begnadete Musiker und haben dann aber Schlager gesungen und blieben ewig in der Ecke hängen. Bill Ramsey ist zum Beispiel. Begnadeter ja. Rhythm and Blues Sänger, aber man kennt ihn nur mit Ohne Krimi geht die Mimi nicht ins Bett. Hat er, übrigens ein Leben lang drunter gelitten, dass das so war, dass er nicht als R&B-Künstler wahrgenommen wurde. Das waren die Zeiten damals.
Das waren einige, ne? Auch Hossa Hossa hier, ja, Rex genau, Gildo ja. Und Roy Black und so. Alle träumten davon, Rock'n'Roll zu singen. So wie auch dein Freund Peter Maffay, der dann ja auch mit Schlager angefangen hat.
Ja, Udo hat hier einfach gesagt, wir wollen diese billige Schlager wegmachen, wir wollen mal richtig machen. Und Udo, später habe ich meine eigene Band gehabt, der auch sehr erfolgreich war. Frampi ist der Band mit Inga Rumpf als Sängerin. Und wir sind irgendwann nach England gegangen und Udo war der Schlagzeuger für diese Tour.
Im März 1970 wurde in Hamburg eine Band gegründet, die bereits heute nach 1,5 Jahren zu den besten und vielleicht progressivsten deutschen Musikgruppen gezählt werden kann.
Und da fing der an schon, er hatte immer in seiner Tasche einen Notizblock hatte er, und der hat immer sich so angehört, was die Leute so reden. Ne? Und er hat sich Notiz gemacht und daraus seine ersten Texte gemacht. Und irgendwann merkte ich, der hat ja irgendwie eine eigene Sprache. Der hat ja, das ist so wie er redet, redet keiner.
Und das ist ja bis heute so.
Das ist bis heute so, ja.
Ich finde ja deinen ganzen Lebenslauf unglaublich faszinierend. Die meisten wissen ja, okay, du spielst schon sehr, sehr lange mit Udo. Man weiß, dass du tolle Balladen geschrieben hast, auch mit Udo und auch für Peter. Wir haben ja auch mal eine zusammen gemacht. Meine Musik, ja, ja. So schön. Ja, und das wissen die meisten, aber viele wissen ja gar nicht, du hast ja auch für wirklich große Weltstars auch gearbeitet. Also hier, Eric Burdon hat doch mal in deinem Partykeller gewohnt,
das
oder?
Das war, ja, in meine Bar, in Haus. Ich hatte, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, Fritz Rau hat ja bei der ersten großen Tournee, die wir gemacht haben mit Udo, die Drönland-Symphonie, mit Peter Zadek als Produzent oder Regisseur, beziehungsweise. Und Udo hatte eine Rockrevue gemacht mit englischen Stücken, mit deutschen Texten. Und da war ein Song von Animals dabei. Und darauf hat Fritz Rau gesagt, ich würde gerne, wenn ihr nichts dagegen habt, Eric Burdon einladen auf der Tour als Gast. Und er ist tatsächlich nach Hamburg gekommen. Er lebte in Amerika und war gerade von seiner Frau getrennt und blieb erstmal in Hamburg. Und ich war absoluter Fan von ihm, weil ich mit meiner ersten Band in Frankreich die ganze Harrison und die ganzen Stücke nachgespielt habe, wie das eben jeder macht, weil das so schöne Nummern waren. Und 2 Tage vor der Schluss der Tournee kommt er zu mir und fragt mich, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm eine Band zu gründen. Ich habe gedacht, was ist das denn? Und ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, völlig aufgeregt. Und wir haben tatsächlich geschafft, eine Band, Fire Department ist die Band, und einen Plattenvertrag gekriegt. Und wir haben in Südfrankreich, wo ich auch gestartet bin, da haben wir eine Platte gemacht. Und das war eine tolle Zeit.
Diese vielen Begegnungen mit Musikern, gibt es irgendeinen, den du am liebsten mochtest? Nein, ich glaube, die beiden Deutschen, die bist du am treuesten, oder?
Also das war so, irgendwann, als ich in Tony Orchester schon 79, 79, 79 1993 kam ein Telefonanruf von einem meiner besten Freunde, Frank Dietz, der in meine Bands immer, fast überall, haben wir zusammen gespielt, meine Band Randy Pie, Atlantis, und sagte zu mir, hättest du mal Lust, nach München zu kommen? Eine Platte mit, habe ich gesagt, wer, für wen? Dann sagte er, Peter Maffay. Habe ich gesagt, kann ich nicht. War mir überhaupt kein Begriff. Und dann habe ich gesagt, ich warte mal kurz, ich frage mal meine Frau an. Und da habe ich ihr gefragt und dann sagt sie, die hat sich totgelacht, die hat gesagt, das ist der Schlager, der hat ja Du gemacht. Da habe ich gesagt, kann ich auch nicht, weil ich ja einfach keine, ich habe nur angloamerikanische Musik gehört und deswegen wusste ich ja nicht. Und dann habe ich 5 Minuten nachgedacht und gesagt, wenn Frank Dietz mich als wunderbarer Bluesgitarrist mich fragt, ob ich da hinkomme, dann mache ich das einfach. Und wenn das nichts ist, dann habe ich eben 2 Tage in München verbracht und das war's dann. Und dann bin ich Peter begegnet in 79 in Musicland von Jean Moroder, das Studio, wo ich da immer gerne hin wollte. Und er machte gerade seine erste Platte in Englisch mit Johnny Time. Das war ein Deutscher, der aber Englisch sprach wie seine Muttersprache, weil er immer bei der Militär gespielt hat. Zum Beispiel da, wo Elvis Presley seine Militär gemacht hat. So, und dann von da aus hat Peter mich gefragt, ob das mir gefällt. Und habe ich gesagt, ja, ist ja ganz nett, war ein schönes Stück. Kannst ruhig weitergehen. Und dann irgendwann haben wir ein paar Gigs gemacht. Das war eine Club-Tournee. Der Manager, Michael Konrad, sagte, ob ich dabei bin für eine kleine Tour. Und dann habe ich zugesagt. Und nach 2 Abend habe ich so ein Gesicht gezogen, weil die Band so schlecht war. Und dann fragte er mir nächsten Morgen beim Frühstück, magst du meine Musik nicht? Habe ich gesagt, doch, deine Musik ist völlig in Ordnung. Aber ich bin gewöhnt, mit Musikern zu spielen, die besser als ich sind oder die mindestens so gut wie ich sind. Damit ich weiterkomme. So. Und dann haben die gesagt, was schlägst du denn vor? Und da habe ich einfach die Telefonnummer von Bertrand Engel und von Steffi Stephan, das waren die beiden von Panikorchester, und die haben die angerufen und Bertrand hat sofort zugesagt und Steffi hat aber gesagt, ich bin erstmal mit Udo, muss ich weiterkommen. Und als Udo das mitbekam, irgendwann, da war der stinkig, hat er gesagt, ihr will der Schlager, Fuzzi, der unterstützen und so weiter und so fort, eine Schweinerei und so weiter. Fakt ist, im Laufe der Jahre sind die immer enger zusammen, weil ich habe immer Udo gesagt, am besten würde ich mich mit Peter Freundschaft schließen, weil wir haben fast die gleiche Band. Das haben die gemacht und dabei war schon Udo, fing an mit dieser Grüne und die ganze soziale Sachen zu machen und Peter hat ja ihm gefolgt.
Ich kann mich noch erinnern, als Fan, da gab es mal in der Bravo, gab es mal so die Aussöhnung zwischen Udo und Peter, wo dann irgendwie Peter hatte ein Konzert und Udo musste in die Garderobe und dann war das die große von einem Reporter begleitete Aussöhnung. Ich glaube, es hat nicht funktioniert, weil Udo in diese Garderobe ist und glaube ich auch wieder gerade einen doofen Spruch gemacht hat. Das fand der Peter da nicht so gut. Aber inzwischen ist es so, muss man auch sagen, hast du schon angesprochen, Jean-Jacques, Peter Maffay und Udo Lindenberg sind auch, glaube ich, in der Haltung sehr ähnlich. Denn immer dann, wenn wir was machen, egal ob als Stiftung oder ob es Rock gegen rechte Gewalt ist, Peter ist als erster immer dabei.
Also Peter Maffay war ja auch von Anfang an einer mit der Motoren für die Bewegung Rock gegen rechte Gewalt, die wir angefangen haben irgendwann in Hannover, das geht ja zurück auf unser Dings, Expo, ne? Ja, also dieses Motto Rock gegen rechte Gewalt, und das haben wir durchgezogen. Traurig, dass man das immer noch machen muss, wir haben eigentlich alle genug auch andere Sachen zu tun, aber wir ziehen das jetzt durch, denn unser Kampf muss da weitergehen.
Also es ist ja die ganze Musikbranche, die in Deutschland, egal ob die Fanta 4 oder wie die alle heißen, Udo war das ein Vorbild dafür, der hat die alle inspiriert.
Man muss ja auch sagen, das Glück war ja auch, dass die den gleichen Konzertveranstalter hatten, sodass man dann auch ein bisschen immer gucken konnte, dass die sich nicht überschnitten haben, die Termine, weil dann hätte es wahrscheinlich wirklich irgendwann Mord und Totschlag gegeben. Also die haben das immer ganz gut koordiniert, dass die großartigen Musiker auch wirklich für beide spielen durften. Aber die sind ja nun charakterlich und von der Persönlichkeit her könnte man sagen, ein bisschen unterschiedlich.
Unglaublich unterschiedlich.
Wie würdest du das denn mal so beschreiben, den Udo und den Peter?
Also Udo hat ja für mich immer, und das habe ich immer toll gefunden, er mag nicht der Chef spielen, er ist ja immer, wenn man ihm was fragt oder auf einer Tournee, egal ob 200 Leute dabei sind, sagt Udo, Mich darfst du nicht fragen, ich bin nur der Sänger. Und Peter ist nicht ein Diktator, aber der ist ja schon sehr knallhart. Also der sagt immer wir, aber eigentlich ist es immer ich. Aber er ist ein sehr loyaler Mensch, sehr, 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 also sehr straight. Und ich habe unglaublich viel Zeit mit ihm verbracht. Also wir haben von 79 oder bis, nee, von 81 bis 92 bestimmt 3-4 Monate zusammen verbracht, um Songs zu komponieren und machen und tun, ne, und so weiter und so fort.
Also das hat dem Peter nur gut getan. So ein Song wie Tiefer hätte er sonst nicht erfunden. Das muss man so sagen.
Ja, Fadi, das war, ja, ich schreibe ja immer für mich. Ich schreibe ja nicht für jemanden.
Das wäre meine Frage. Hast du, wenn du einen Song für Udo schreibst, bis ans Ende der Welt, ein anderes Bild im Kopf, als wenn du für Peter Tiefer schreibst?
Nee, ich habe ja irgendwann, hatte Udo in war schon in Atlantik, hatte er ein Klavier, das ich ihm besorgt hatte. Und dann habe ich ihm irgendwann Ende der Welt das Instrumental gespielt und sagte, das würde passen. Und dann hat Udo immer Notiz gemacht und probiert einfach. Weil Udo hat ja nie, ist nicht der Typ, der ein richtiges Lied drauf hat, der schreibt eine Story. Und von da aus kommt sowas wie Beatrice und noch andere Leute, die das dann passen zu der Melodie, die Texte.
Du hast ja unglaublich viele von deinen wunderschönen Balladen geschrieben und das hört ja auch nie auf. Also über die Jahre, mal abgesehen von denen, die ja alle veröffentlicht worden sind, aber es gibt ja auch immer noch welche, die so zusätzlich angeflogen kommen. Wie erklärst du dir das, dass du da immer so viele Ideen hast?
Also ich komme von Klassik, die Musik, die mich heute immer noch inspiriert, ist die klassische Musik. Aber ich habe jede Stilistik von Musik, mag ich. Wenn das mir reingeht, dann ist das wunderbar. Und ich habe jetzt während der Pandemie noch nie so viele, ich sage sogar, ich selber gute Songs komponiert. Die werden noch am Tageslicht kommen, bin ich ganz sicher. Das war schon eine ganz tolle Sache.
Wollen wir mal ein bisschen, weil wir sind ja auch beim Panikpreis, gibt es übrigens eine Verbindung, weil Jean-Jacques ist verliebt in Ronja Malzahn.
Ja,
also jetzt nicht wie ihr denkt, sondern du hast diese Künstlerin bei uns beim Panikpreis sofort als wunderbare Künstlerin entdeckt.
Ja.
Und ich glaube, ihr seid jetzt auch zusammen und arbeitet an ein paar Songs.
Wir haben uns kennengelernt und dann irgendwann haben sie mich besucht in Jesseburg. Ich habe da einen Konzertflügel da in oben und er hat Ronja gesagt, würdest du uns mal ein paar Songs von dir vorspielen? Und das habe ich ja getan. Die hat sich in 10 Songs von mir verliebt. Und die ist gerade dabei, Texte zu schreiben. Die ist selber mit ihrer Band unterwegs, weil ihr Freund ist auch ein wunderbarer Arrangeur.
Fede, wir hatten ihn hier. Also wir hatten die beiden auch im Podcast hier. Wunderbare Frau.
Ja, weiß ich, ja.
Ganz toll. Ich glaube, das passt, glaube ich, auch gut
21.
zusammen. Die Empathie von dir und ihre Texte dazu, das ist, glaube ich, eine wunderbare Kombi.
Sie ist unglaublich multitalentiert, weil die spielt ja etliche Instrumente. Sie spricht mehrere Sprachen. Sie schreibt Texte in Italienisch, in Englisch, in Französisch. Und ich habe selten erlebt, eine Sängerin, die meine Melodie, wo auch viele Variationen sind, die singt die richtig. Ja, und dass ihre Stimme ergibt ja eine ganz bestimmte Stilistik dadurch.
Ich glaube, du hast das vergessen, wie es wirklich war. Ronja und Fede kamen zu mir zu einem Interview damals mit der Band und dann sind wir. Sind wir zu dir gekommen, um ein Video zu drehen. So ja, war das eigentlich.
Erzähl. Genau, jetzt kommt das nämlich, dass du bist ja schuld daran, ne? Weil als erste Bürgerin hast du irgendwann das, was wir heute machen. Hast du in Jesseburg, da gibt es auch einen Laden, wo schon 200 Bands aufgetreten sind. Da passen nur 100 Leute rein, wenn das voll ist. Und jeder verdient immer 300 bis 400 Mark. Da geht der Hut rum oder irgendwo. Und das finde ich faszinierend. Und wir haben das, was jetzt hier findet, haben wir in Jesseburg gemacht. Da war Ronja als Gast.
Genau, und da haben die nämlich aufgespielt. Also ich hatte Ronja im Interview und die haben dann Musik gemacht und ich hatte Jean-Jacques im Interview und die haben sich wirklich gesucht und gefunden. Also er sagt, ich habe ein wunderschönes Foto, muss ich jetzt kurz erzählen. Leider kann ich das euch jetzt nicht, aber das können wir reinschneiden. Es gibt ein wunderschönes Foto von diesem Abend, wo Jean-Jacques am Rand sitzt und Ronja hat
Tine gemacht.
Nee, Tine war nicht da, das habe ich gemacht. Nee, auch nicht. nicht. Deshalb Torge, glaube ich, gemacht. Weil es war so, dass Ronja immer bei ihren Auftritten hatte, die immer so eine Seifenblasenmaschine. Ich liebe Seifenblasenmaschinen. Und da sitzt Jean-Jacques so am Rand, der war da sowieso so fasziniert und hat zugehört und war so ganz in seinem Element und sitzt wie ein kleiner Junge in diesen riesigen Mengen von Seifenblasen und guckt so nach oben. Das ist ein so, so schönes Foto. Und da hast du, glaube ich, dich verliebt. Also,
richtig
sozusagen.
Verliebt habe ich mich, ich hatte eine Einladung in Süddeutschland, 30 Jahre Fußgarten mit klassischem Orchester und alles. Und da habe ich zum ersten Mal ohne Probe einen Song, wo der Text fertig war, Ronja und ich gespielt und die war hin und weg. Und die Leute ebenfalls. Also das war sehr, sehr erfolgreich. Und mal gucken, was jetzt passiert in Zukunft.
Ja, das war das sehr schön. Ich war dabei und man kann da schon auf mehr warten. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich wollte eine Brücke schlagen zur ähnlichen Arbeit der Lindenberg Stiftung und von deiner Stiftung. Musikstiftung Entree hast du gegründet vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube sogar fast im selben Jahr, so rund um 2006. Lass mich kurz noch sagen, der Ansatz ist ein bisschen anders. Wir fördern Nachwuchsmusikerinnen wie Sarah Lesch, vergeben dann Geldpreise. Ihr geht an Schulen und verteilt dort auch Instrumente und gebt Kindern, die jetzt nicht aus einem reichen Elternhaus kommen, die Möglichkeit, Musik zu erlernen.
Genau das. Und wenn ein Lehrer arbeitslos ist, dann wird die Stiftung beschäftigen, wenn es so weitergeht. Ich habe Glück gehabt im Leben, dass ich viele Sponsoring habe als Musikinstrument, als bekannter Musiker, so dass ich, wenn ich was brauche, dann rufe ich da ein und da kommen die Bergen ein paar Instrumente zu werden und das ist wunderbar. Und die Stiftung wurde gegründet, das hat einen ganz bestimmten Grund. Schuld sind meine beiden Söhne, Pascal und Julien, weil ich habe Glück gehabt und dieses Glück braucht man sowieso, egal was man im Leben macht, ohne Glück hat man Probleme, egal wie gut man ist. Und Pascal und Julien hatte ich die Möglichkeit, die zu unterstützen finanziell, sodass mit guten Lehrern und alles und ein bisschen Dampf machen und das habe ich die zu verdanken. Und der Julien ist neuerdings jetzt seit einem Jahr in der Vorstand meiner Stiftung auch angekommen und wir haben ja ein paar Sachen gemacht. Das Größte, was wir gemacht haben, nachdem die Stiftung paar Mal auf die Musikmesse, das war immer die größte Musikmesse, die es gibt. Und da kam ein ganz berühmter Mann, Thomann heißt er, und der hat ja in ganz Europa verkauft, auf unserem Stand. Und danach, am Ende dieser Geschichte, haben wir 6 Paletten an Musikinstrument, die wir nach Afrika für arme Länder, die gar nichts haben.
Super.
Und die haben wir dafür teilt. Davon gibt es auch Filme und das ist wunderbar.
Das ist ja großartig. Ich wollte nur ganz kurz erwähnen, dass man vielleicht dazu sagen sollte, dass deine Söhne, Julien und Pascal, ja das Glück hatten und die Förderung und auch wirklich erfolgreiche Musiker geworden sind. Ne? Was vielleicht nicht der Fall gewesen wäre, wenn die Unterstützung von dir nicht gehabt hätten in der Form.
Ja, also Pascal hat natürlich ein bisschen mehr Glück als Julien, weil er früher angefangen ist. Ich habe ihm ja mit 10 Jahren immer ein Studio mitgenommen und so ist auch das Stück Wozu sind Kriege da entstanden mit Udo zusammen. Ne? Weil irgendwann sagt Pascal zu mir, ich habe zu Udo gesagt, wenn ich 10 Jahre alt bin, das kannst du doch nicht singen, dann muss ein Kind singen. Sagt er, kannst du einen? Habe gesagt, nee, kann ich nicht. Und Pascal hat sich alles gemerkt, der Text aufgeschrieben und kommt nach Hause und sagte, ich kann das dann singen. Da habe ich gesagt, wieso singst du? Ja, in der Schule, in der Schulchor. Und dann haben wir probiert und das war so gut, dass ich Udo angerufen hatte und Udo kam rüber und dann schon waren die im Studio. Das war mit 10 Jahren.
Aber damals gab es wenigstens noch einen Schulchor. Ich kann dir mal Erfahrungen aus unserem Hinterm Horizont-Projekt sagen. Da gibt es tatsächlich Schulen, da wird der Musikunterricht als erstes gestrichen, wenn es Lehrerknappheit gibt.
Das ging da an, ja.
Die Ausstattungen dieser Musikräume in Anführungsstrichen sind total scheiße auf Deutsch gesagt. Es sei denn, so eine Schule, wo wir jetzt das vorletzte Projekt gemacht haben, in Bruchhausen-Vilsen zum Beispiel, die haben tolle private Sponsoren, einen wunderbaren Schulverein, die haben denen da riesig Instrumente hingestellt. Wenn das nicht vorhanden ist, dann gibt es da keinen Musikunterricht und keine Instrumente. Also super Arbeit, wichtige Arbeit
ja,
auch.
Das war bei Julien der Fall, weil Julien kam irgendwann nach Hause, sagt er, jetzt muss ich entscheiden, entweder Musik oder Sport. Und da sagt er, dann Musik, sagt er, nee, die Scheiße. Da sagt er mir, die ist nicht gut und dann dann hat er Sport gemacht und irgendwann ist er doch als Schlagzeuger geworden und so weiter und so fort. Und Pascal hat weitergemacht, habe ich gesagt, du willst jetzt Musik studieren. Dann hat er sechs Semester im Konservatorium gemacht. Und in 77 habe ich ihn in der Maffei-Band geholt. Und dann wollte er jahrelang immer, sagt er, ich würde auch gerne in Panikorchester mitmachen. Und da habe ich gesagt, du, ich verkaufe dir nicht meine Kinder. Rede da mit Udo. Und Udo rief mich an und sagte, ja, was soll ich mit Pascal machen? Die Band ist ja komplett. Was machen wir denn da? Habe gesagt, kann ich dir aber nicht helfen. Ne? Und dann hat Pascal sich Stecum überall nützlich gemacht. Akustische Gitarre, wieder Chor angeboten und irgendwann. Und als Frontmann ist er natürlich auch eine gute Figur, macht er. Und deshalb plötzlich war er in der Panikfamilie.
Aber ich wollte eigentlich noch auf was anderes hinaus. Ich finde es nämlich persönlich ein Verbrechen an Kindern, Musikunterricht in den Schulen zu streichen. Weil was fördert denn deine Kreativität und die berühmte linke Gehirnhälfte? Das ist der Musikunterricht. Und es ist, glaube ich, das Schlimmste, wenn man den streicht, dann soll man lieber Mathe streichen, sage ich jetzt mal ganz deutlich.
Ja. Richtig, das ist richtig, ja.
Ich auch dafür, ja.
Ja, alles nicht so einfach. Ne?
Bist du denn stolz auf deine Söhne?
Ja. Ich werde nie vergessen, als Pascal in der ersten Tour mit als Keyboarder in Deutschland gemacht. Wir hatten einen Gast, John Mayle, dieser Blues-Gitarrist. Und er kam zu mir auf die Bühne und sagte, sag mal, wenn ich deinen Sohn hier auf das Bild sehe, das erinnert mich, als Eric Clapton bei mir angefangen hat. Der war ja wie ein Sohn auch. Ja, das war schon ganz toll.
Was brauchst du denn aktuell für deine Stiftung? Also könnte man jetzt irgendwie einen Aufruf machen oder sollen wir nochmal bei Thomann anrufen oder womit könnte man dich unterstützen?
Das Wichtigste, was man braucht, ist ein gutes Team erstmal. Und man braucht ja natürlich, das ist ja bei aller Stiftung so, ohne Geld geht gar nichts. Und da gibt es viele Wege und ich hoffe, dass wir noch schöne Sachen machen werden.
Und umgekehrt gefragt, wenn ich was von der Stiftung will, was muss ich denn erfüllen, damit ich von euch Hilfe kriege?
Nachgewiesen werden, dass die finanziellen Mittel bei den Eltern nicht vorhanden sind.
Es ist nicht so, dass es jetzt nur Schulen sind, sondern es kann sich auch jemand als Privatmensch, wo der Sohn vielleicht musikalisch begabt ist, aber die Eltern haben kein Geld für Instrumente, der kann sich auch bewerben bei euch.
Also ich habe unglaublich viele Freunde aus der Branche. Im Kuratorium ist natürlich Udo Maffei und viele Leute, die sind immer parat, wenn die Zeit haben. Nur man kann die nicht, die Leute, die muss ja selber auch Geld verdienen, man kann die nicht immer anrufen, dass die umsonst auftreten, das geht ja nicht. Und was natürlich nach wie vor, und das habe ich gemerkt, als die Stiftung gegründet wurde, haben wir im Stadtpark 4000 Leute gehabt. Das war eine traumhafte Veranstaltung, hat viel gebracht, aber von die ganze Annahme sind über 60.000 Euro an Kosten gewesen, obwohl die Bands alle umsonst gespielt haben, der Stadtpark von der Stadt umsonst war, aber jeder Stuhl, jede Barriere, jeder Krankenhaus, also alles kostet richtig Geld, die Hotels, alles
Wahnsinn. Das funktioniert natürlich bei uns auf dem Land ein bisschen einfacher. Also ich kann euch sagen, ich bin da auch aufgetreten, das war ein so traumhafter Abend, was
das
du da veranstaltet hast.
Das war 50 Jahre, jetzt die Burgemeinde.
Ja, und da hast du aber für die Stiftung ja auch viel gemacht und da gab es ja auch Verlosungen. Und
das war wunderbar.
Da läuft der Jean-Jacques dann auch höchstpersönlich durch Jesteburg und läuft dann beim VW-Händler rein und sagt, sag mal, hast du eine Idee? Was kannst du denn da an dem Abend noch irgendwie beitragen? Und dann werden, keine Ahnung, Zimtschneckengutscheine eingesammelt und alles Mögliche.
Gutschein also, für Inspektionen.
Das war so toll.
Autos zur Verfügung gestellt, zum Beispiel, der hat ja Leute in Hamburg geholt und so weiter und so fort. Ja. Also es gibt viele Möglichkeiten und ich muss sagen, in meinem Alter bin ich unglaublich froh, dass ich sowas machen kann und nicht zu Hause nur umsetzen und nichts tut.
Aber es ist, glaube ich, auch, hast du schon angedeutet, eine ähnliche Haltung wie bei Udo. Man will auch was zurückgeben, wenn man so viel Glück im Leben hat.
So sieht's aus. Und ich freue mich schon, weil ich bin sicher, das habe ich auch schon Udo gesagt, wir können gemeinsame Sachen machen.
Ja, bestimmt, ja, das liegt ja nahe.
Was denn generell, wenn man schon mal so eine erfahrene Musikernase hier hat, dein Tipp für junge Musiker überhaupt, die heute gerade anfangen, das ist ja noch viel schwieriger als bei euch. Ihr konntet euch noch hochtingeln durch die Clubs und mit viel Spielen eine Präsenz entwickeln. Heute ist der Markt ganz anders. Was empfiehlst du?
Ich würde sagen, heute ist der Markt wieder ein bisschen wie in die 70er Jahre, weil Platten kann man gar nicht mehr verkaufen. Gibt es ja nicht mehr. Das ist alles vorbei. Aber es gibt an jeder Ecke Location, wo man spielen kann, wo man Geld verdienen kann. Und das ist zum Beispiel, als Beispiel, kommt ich immer auf Ronja, die tourt ohne Ende, auch manchmal ohne Geld und alles, aber die hat eine unglaubliche Routine, nicht positiv meine ich das, Routine zu reden und alles, und die Leute fühlen sich auch sehr angesprochen und die Band ist echt gut und deswegen, ich glaube, solange man an sich glaubt, egal was man im Leben tut, dann kommt man weiter.
Ne? Es ist auf jeden Fall Luft nach oben noch. Ne? Das ist ja wirklich auch für die nicht so einfach, haben wir oft drüber gesprochen, diese Locations auch zu finden und dass die dann eben auch was zahlen. Wie du gerade gesagt hast, hier und da spielt man dann auch umsonst und das möchte man ja eigentlich nicht, weil es geht mir nicht in den Kopf und das wird auch nie der Fall sein, bis sich das ändert, warum etwas wie Musik so anders bewertet wird als zum Beispiel, Entschuldigung, Fußball. Ich weiß, du bist ein großer Fußballfan.
Nein, das ist so,
aber
ich stimme dir zu.
Ich finde das völlig irre, dass da Millionenbeträge, gut, steckt auch viel Arbeit drin und so, aber trotzdem, ich meine, das finde ich wirklich traurig und ich finde, da könnte man durchaus noch mal ein bisschen an verschiedenen Schrauben stellen, dass sich da was ändert.
Ich kann das noch unterstreichen mit einer lustigen Geschichte. Ich habe neulich mit einer Sängerin gesprochen, Linda Rocco, kennt man aus den 90ern, Sängerin in der Eurodance-Band Masterboy, aber die war auch Background-Sängerin bei vielen Leuten, bei Michael Jackson, unter anderem in Deutschland kennt man sie zum Beispiel von Edo Zanki, und die hat mir die Geschichte erzählt, als sie nach Deutschland eingereist ist. Ja, und der Zöllner sie gefragt hat, what is your profession? Und sie sagte, I'm a singer. Nein, ich meinte, womit verdienen Sie Ihr Geld?
Ja, ja, der Klassiker.
Der Klassiker.
Und du, sag mal, das würde mich jetzt noch interessieren, mit deinen Balladen, abgesehen davon, dass ich ja auch schon wieder Schlange stehe, dass wir mal wieder einen Song zusammen machen.
Das lasse ich ja machen.
Ne? Ja, das machen wir. Wenn du jetzt so mal den Markt anguckst, auch den, auch international und so, für wen würdest du denn gerne mal schreiben und daneben an deinem Flügel sitzen, während die oder der vor großem Publikum den Song performt?
Also mein Sohn, und das war ich sehr erstaunt, dass er sowas sagte. Ich habe ihm meine ganzen Songs, ich habe ja auch meine Hitparade, die ganzen Songs, ich habe ja 200 Songs ungefähr, die noch nie rausgekommen sind, sind ja alle gut, und ich habe meine Hitparade gesehen, habe ich Julien, mein jüngerer Sohn, das vorgespielt, und da sagte er, das wäre genau die Songs für die neue Adele-Platte. Habe ich gesagt, ja, schon wär's, aber ich kenne sie nicht. Ne?
Ja, ja, na gut, da können wir ja mal gucken. Vielleicht ein paar Kontakte knüpfen.
Aber da muss man ja alles abtreten. Also wenn nicht für Adele was machen würde, da kommen die ganzen Verleger und Management und da bleibt ja nichts über.
Das ist, und du machst das schon mit deinem französischen Akzent und deinem Charme.
Das würde, glaube ich, auch nichts dürfen.
Ich glaube, man muss inzwischen auch deutsche Künstler fragen, wer denn gerne mal mit Jean-Jacques spielen will. So ist das.
Das stimmt.
Also ich habe meine eigene Musikproduktion, ich habe meinen eigenen Verlag gegründet, weil ich habe in 1995, da war damals Thomas Stein der Präsident der BMG Europa, und da war ich mit Peter bei einer großen Fernsehsendung und dann sagt er, ich muss dich mal kurz mal ansprechen. Da habe ich gedacht, was will er denn von mir? Sagt er, du, wir haben was vor, wir haben eine Sängerin, französische Sängerin bei uns, die feiert jetzt 30 Jahre. Und ich soll eine Platte machen und da soll ein bisschen mehr Chanson und nicht nur Schlager sein. Hättest du Lust, mal das zu machen? Und da habe ich ihm angeguckt, habe ich gedacht, ich weiß nur, dass meine Mutter Fan ist, aber ich habe noch nie was von ihr gehört. Und darauf hat er gesagt, hättest du aber Lust, nach Paris zu kommen, zumindest uns kennenlernen. Nach München, meine ich. Die war bei Thomas Gottschalk und dann bin ich dann nach München geflogen. Und ich habe mich sofort mit ihr gut verstanden. Und dann habe ich tatsächlich dieses Jubiläumalbum produziert. Und 6 Songs dafür geschrieben. Und das habe ich aufgenommen. Hab ich gesagt, dafür brauchen wir eine gute Band. Da habe ich die ganze Maffei-Band dafür. Mit der ganzen Maffei-Band, total.
Die müssen dir eigentlich auch bald mal Provision zahlen.
Nee, wir haben da ein Studio in Peterstedt in Tutzing aufgenommen. Ja. Und der Rest haben wir in Fox-Studio in Bendelsdorf.
Was ist denn so, wenn du neue Künstler hörst, deine Lieblingsmusik außer Ronja Malzahn?
Das ist ja, ich höre sehr viel Musik. Ja. Also ich habe gerade jetzt Linkin Park, finde ich auch sehr toll. Die Sängerin, das hat mich umgehauen.
Beim Fußball gesehen, oder?
Ja, ja, die Sängerin ist unglaublich gut. Das hat Udo auch, das Konzert, das war einfach nie wie dort, wo wir hingegangen sind. Ich meine natürlich, Lady Gaga ist eine meiner Favoritinnen, weil die ist unfassbar, was die alles drauf hat.
Ist ja auch eine virtuose Pianistin, oder?
Die ist nicht nur das, die singt auch, die kann alles, egal ob die Elton John singt oder Stevie Wonder. Wonder oder Sting oder was ist unglaublich.
Und komponieren.
Bevor sie selber berühmt ist, war sie schon berühmt als Komponistin. Ja. Mhm, die hat für viele Leute geschrieben und irgendwann hat sie gesagt, wenn ich aber jetzt Solo mache, dann muss es was Besonderes sein. Und da hat sie sich eben extravagante Sachen überlegt. Ja. Mhm. Und das hat gut hingeklappt. Ansonsten war ich ja immer Elton John Fan, mein ganzes Leben lang. Und also es gibt viele gute Sachen, ne? Wenn ich jetzt anfange, das ist schwierig. Es gibt auch gute deutsche Künstler auch.
Wenn ihr natürlich Entree erreichen wollt, wir verlinken das unten im Podcast, also in den Beschreibungen könnt ihr gucken, wie man Entree erreicht als Stiftung. Ganz, ganz tolle Arbeit, Jean-Jacques. Schön, dass du uns so viel erzählt hast, auch über die Arbeit und nicht nur über dich. Gehst du nächstes Jahr nochmal auf Tour?
Es ist geplant. Es ist geplant, es soll ja eigentlich eine Paniktournee geben.
Aber, schauen wir mal. Gut, dass ich das nicht verrate.
Aber so leicht ist das gar nicht, weil nein, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, sind die Versicherungen.
Sprich ins Mikro, sonst hören die Leute das nicht.
Ja, genau.
Nimmst du das Mikro vor den Mund? Das will
Also die Versicherungen sind, die verlangen so viel und da muss sich der Veranstalter an vieles überlegen, bevor er eine Tour zusammen macht.
Ja. Das ist ja auch Altersrassismus, oder? Nach dem Motto, wenn der Musiker alt ist, dann muss ich den mal richtig rannehmen und richtig teuer machen. Ja. Ich kenne junge Menschen, die gehen auf Tour und fallen beim ersten Gig von der Bühne, weil sie so breit sind.
Ja, genau.
Das haben wir gehabt, aber Maffay ja auf Tour. Ne? Ja.
Auf jeden Fall liegen die Enthüllungsjournalisten vor der Udo-Suite schon auf der Lauer. Das ist wie beim Papst, ob der Daumen hoch geht oder Daumen runter. Also wir sind gespannt und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, dich wieder live zu erleben.
Udo träumt ja davon, wieder auf Tour zu gehen. Und deswegen an ihm liegt das ja nicht, dass er das nicht will. Aber da wird eben mehr geprüft.
Ich habe gehört, es gibt auch schon Tickets für 2046, also insofern, die kann man auch schon kaufen.
Das war eine Idee von Steffi.
Ja, das ist also so.
Das war Steffis Idee.
Wir machen so ein Zertifikat, verkaufen dann für 2046 Konzertkarten, die kann man sich dann einrahmen. Und
Club der 100-Jährigen, muss man dazu
werden,
sagen.
Ja, entweder sie werden viel wert oder man erlebt ein tolles Konzert. So.
Ja. Aber ich glaube, es werden nur Leute über 75 reingelassen.
Das stimmt.
Das ist richtig, ja.
Ja, Jean-Jacques, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Das war mir eine totale Freude, aber ich hatte auch viel mehr erzählen können. Aber ja, das kann man gar nicht.
Das ist ja immer so schlimm mit dir. Du bist im Grunde ein idealer Interviewpartner, weil man gibt dir ein Stichwort und dann kann man sich zurücklehnen und zuhören und man hört immer interessante Geschichten, Anekdoten und was Lustiges. Also jederzeit wieder, ne?
Ja, das machen wir.
Vielleicht machen wir ja mal eine kombinierte Jubiläumsveranstaltung von beiden Stiftungen.
Du, alles Mögliche.
Ne? Also wir träumen noch ein bisschen. Wie gesagt, vielen Dank und weiterhin, schreib uns weiterhin deine wunderschönen Songs.
Ja, das mache ich.
Und wir beide telefonieren mal, wenn ich vorbeikomme, deine Hitparade, deine persönliche zu Hause durchzuhören.
Also wenn alles gut geht, nächstes Jahr kommen auf alle Fälle eine Kravatzplatte. Und zwar mehr instrumental mit Gästen natürlich.
Ja, sehr schön. Wunderbar, dann haben wir was, worauf wir uns freuen können.
Gucken, ne? Ja.
Das war der 9. Podcast, Panikpreis-Podcast. Darf ich
läuft
dazu sagen, wir sind ja jetzt im September. Genau. Das heißt, ihr müsst noch 4 Wochen ausharren, liebe Menschen da draußen. Dann könnt ihr euch wieder bewerben für den neuen Panikpreis, denn der wird im Oktober ausgeschrieben. Das heißt, noch 4 Wochen warten und dann sich bewerben. Wir hoffen auf ganz, ganz viele tolle Künstlerinnen und Künstler und viele, viele Neuentdeckungen, so wie die Ronja.
Und die Sarah Lesch in unserem letzten.
Und die Sarah Lesch, die wir beim letzten Mal haben. Vielen Dank auch, Publikum, dass ihr da wart. Ganz toll. Ja,
Dankeschön für euren Besuch.
Yes. Vielen Dank.
Dankeschön, Jean-Jacques. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, tschüss.
Danke, Jean-Jacques.